ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
In Lörrach geboren, als 15-Jährige in die grüne Jugend eingetreten. Heute bildet Franziska Brandner mit Felix Banaschak die Bundesspitze ihrer Partei und ist zu Gast in SWR 1 Leute wenige Tage vor der Bundestagswahl. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie kräfteraubend ist der Wahlkampf?
Oh, es ist anstrengend, aber ich habe auch wirklich Freude am Gespräch. Also es ist einfach auch toll. Es ist eine Zeit, in der man viel im Austausch ist, überzeugen kann. Und ich bin überzeugt von unserem Angebot für unser Land, dass es ja wieder funktioniert, dass es einfach besser läuft, dass das Leben bezahlbar ist, Europa stark wird. Dafür gehe ich gerne jeden Tag auf die Straße, auch wenn es manchmal kalt ist.
Das ist es. Heute ist es nicht ganz
heute
so kalt.
Nicht so ganz
genau,
kalt.
Aber heute sind Sie im Studio, das ist auch beheizt. Sie waren in den letzten Tagen unter anderem auch an der Seite von Robert Habeck bei verschiedenen Fernsehauftritten mit dabei, im Hintergrund dann. Wie oft standen Sie aber auch auf der Straße am klassischen Wahlkampfstand?
Ach, viel. Ich meinte ja gerade, es war manchmal auch ganz schön kalt. Ich stand am klassischen Wahlkampfstand. Ich habe auch viel Haustürwahlkampf gemacht. Das mache ich auch besonders wirklich gerne. Bei den Menschen vorbeigehen, ins Gespräch kommen. Da erfährt man auch wirklich immer viel. Es ist einfach ein guter Ort für den Austausch. Der Marktplatz, das ist mein Lieblingsort.
Was hören Sie da und in welchem Ton spricht man mit Ihnen? Ist es rauer geworden?
Unterschiedlich. Ich hatte den Eindruck, dieses Mal gibt es ganz viele, die wirklich sich einfach sehr interessiert an uns gewandt haben und wirklich ernste Fragen haben, die verunsichert sind in diesen ja auch wirklich nicht leichten Zeiten. Also es war nicht so rau wie schon in anderen Wahlkämpfen, aber eine ernsthafte, debattierende Stimmung.
Was hat Heidelberg, Ihr Wahlkreis sozusagen, was Deutschland sich abgucken könnte?
Ah, wir sind eine tolle Region mit vielen tollen Menschen, die sehr innovativ sind, die zwischen Medizin, Technik, IT die Dinge fantastisch zusammenbringen. Tolle Unistadt, aber mit vielen Menschen, die das am Laufen halten. Und diesen positiven Spirit, der bei uns ist, ja, wir waren jetzt Hauptstadt der Startups in 24, da entsteht einfach so viel Neues. Ich glaube, das ist eine Stimmung, die dem Land an sich gut tut.
Es gab gestern im ZDF die letzte Umfrage, das Politbarometer, die Grünen mit 14% plus minus null im Vergleich zur Vorwoche, was die Sonntagsfrage angeht. Was ich mich gefragt habe, wenn man Robert Habeck als Kanzlerkandidaten ins Rennen schickt, ist das zu optimistisch gedacht gewesen? Spitzenkandidat hätte ja auch gereicht.
Robert Habeck hat von Anfang an gesagt, das ist ein Angebot an die Bürgerinnen und Bürger. Und wenn man sich die Umfragen der Kanzlerwerte anschaut, also wen möchte man als Kanzler haben, dann liegt er ja ziemlich weit vorne.
Das stimmt, hinter Herrn Merz.
Ja, aber vor Herrn Scholz.
Das stimmt.
Und deswegen von vornherein zu sagen, ich habe den Anspruch gar nicht mehr, auch vorne mit dabei zu sein, wäre auch falsch gewesen. Aber natürlich sieht man, dass jetzt in den letzten Wochen die Umfragen relativ stabil sind. Also, dass sich da wenig geändert hat. Das Relevante ist an der Frage, welche kleineren Parteien kommen alles noch rein? Und natürlich die Frage, wer kann am Ende eine Regierung bilden in diesen schwierigen Zeiten? Wer ist die Kraft, ja, die nach vorne schaut, die Zukunft auch wirklich angeht, die nicht nur einfach im Gestern verhaftet bleibt. Und dafür treten wir an, dass wir das in eine zukünftige Regierung einbringen können.
Die 14% aus einer Umfrage wenige Tage vor der Bundestagswahl, wie sehr schmecken die Ihnen?
Wissen Sie, ich wurde ja gewählt im November, nachdem ein Bundesvorstand zurückgetreten war, weil wir in die Einstelligkeit gefallen waren. Und deswegen bin ich ganz froh, dass wir es wieder geschafft haben, uns nach vorne zu arbeiten. Das ist nicht leicht, aber ich bin wirklich jetzt gerade dabei, um jede Stimme zu kämpfen, weil es wird einen großen Unterschied machen, wer in der nächsten Regierung eine starke Kraft ist für den Klimaschutz, für ein bezahlbares Leben und ein starkes Europa. Da kommt es auf jede Stimme an.
SWR1-Hörer Sascha Köhn aus Esslingen, der hat sich schon gemeldet. Der wünscht sich eine einfache Sprache, dass man sozusagen Dinge locker erklärt den Bürgern und Bürgerinnen in Sachen Politik, wie man es bei einem Bierchen vielleicht erzählen würde, so schreibt er. Ich glaube, so ganz kompliziert waren wir in SWR1-Leute mit der grünen Parteivorsitzenden Franziska Brandner bisher nicht. Wir kümmern uns mal um die Wirtschaft und ich nehme das gerne auf mit der einfachen Sprache, weil als ich mich mit dem Wahlprogramm Ihrer Partei auseinandergesetzt habe, hatte ich die Möglichkeit, 160 Seiten zu lesen und das Ganze auch in leichter Sprache auf 24 Seiten. Und da heißt es dann zum Thema Wirtschaft, so soll unsere Wirtschaft sein, gut fürs Klima, gut für die Menschen, mit neuen Ideen. Das sind einfache, aber auch blumige Ziele. Wie wollen Sie die erreichen?
Ja, unser Ziel ist, dass Baden-Württemberg, dass unser Land so innovativ und so stark bleibt, wie es ist. Gut für die Menschen, gut fürs Klima, gut fürs Land. Und wir sind in herausfordernden Zeiten und deswegen, damit es so bleibt, müssen wir noch mal stärker anpacken. Und das bedeutet investieren erstens, zweitens vereinfachen, beschleunigen und drittens ist es der Punkt, die Energie dauerhaft günstig zu machen. Das sind die drei großen Punkte. Wenn Sie mir erlauben, erkläre ich die kurz.
Das, dafür sind
erste
Sie hier.
Ist das Investieren. Das ist einerseits, es leichter zu machen für Unternehmen, an diesem Standort zu investieren. Wir wollen dafür im Steuerrecht eine Erleichterung vorsehen. Also wenn ein Unternehmen sagt, ich investiere jetzt in eine neue Maschine, in ein neues Verfahren, dann kriegt er danach 10% von der Steuer wieder zurück. Das ist ein Anreiz, über die Steuer bei uns zu investieren für die Unternehmen. Auf der anderen Seite brauchen wir öffentliche Investitionen, damit die Brücken auch wirklich stabil sind, damit die Deutsche Bahn gut fährt und damit die Bildung in diesem Land wieder ganz an die Spitze kommt. Also, dass die Kitas saniert sind, die Schulen saniert sind, die Universitätsgebäude, dass hier wirklich das Top-Niveau wieder erreicht wird. Dafür braucht es sehr viel Geld. Wir wollen die Kommunen dabei unterstützen durch einen Deutschlandfonds. Das ist für uns zentral, dass hier wirklich das Land wieder funktioniert. Zweiter Punkt, ich habe es angesprochen mit dem leichter machen, schneller machen, das ist für uns wirklich essentiell. Wir haben das übrigens bewiesen bei den Erneuerbaren. Wir haben die Erneuerbaren ja ums Fünffache beschleunigt, den Ausbau wirklich vorangebracht. Und eigentlich war das eine Entbürokratisierung. Wir haben ganz viele Anforderungen, welchen Antrag man für welchen Stecker braucht, für was man alles eine Steuererklärung braucht. Das haben wir einfach abgeschafft, wo wir gesagt haben, das braucht's nicht mehr, weg damit. Und das brauchen wir in allen Gebieten, schneller werden, besser werden. Und das Letzte ist die Energie. Wir haben es geschafft, uns von russischem Gas unabhängig zu machen. Sie wissen, Putin hatte den Gaszulauf für Deutschland gestoppt. Wir haben die Erneuerbaren auf über 60% bekommen. Und jetzt geht es darum, sie dauerhaft günstig zu halten. Dafür wollen wir die Netzentgelte senken und die Stromsteuer aufs absolute Minimum.
Auf die Energie kommen wir auch später noch zu sprechen in der Sendung. Bürokratieabbau, da haben Sie die Vorstellung einer Deutschland-App.
Ja. Mein Lieblingsprojekt.
Da geht ein Grinsen in Ihrem Gesicht auf, aber wie schnell lässt sich sowas tatsächlich umsetzen?
Also um es vielleicht erstmal kurz zu erklären. Die Deutschland-App ist der Gedanke, dass Sie als Bürger und als Unternehmen nicht an zig Stellen immer wieder gehen müssen für eine Kfz-Zulassung, für eine Reisepassbeantragung, sondern dass Sie das online in einer App machen können, einmal Ihre Daten eingeben und dann eben alle Dienstleistungen parat haben. Das ist in vielen anderen Ländern dieser Welt heute schon möglich. Ja? Estland hat damit angefangen, ist großartig, alles in einer App.
Klingt für Deutschland nur nach totaler Zukunftsmusik.
Aber wissen Sie, technisch ist es absolut möglich. Es gibt Unternehmen in Deutschland, die das können. Auch in Baden-Württemberg kenne ich welche. Ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, aber das ist wirklich technisch keine Herausforderung. Worum es geht, ist, dass wir Bund, Länder und Kommunen zusammenbringen und sagen, wir machen das jetzt einmal gemeinsam. Wir haben das geschafft beim Deutschland-Ticket. Einmal alle Verkehrsverbünde zusammen in einem Ticket. Das haben auch alle vorher gesagt, das geht nicht, Frau Brandner. Da habe ich gesagt, doch, das kriegen wir in Deutschland auch hin. Und ich bin auch fest davon überzeugt, wenn wir gemeinsam anpacken, dass wir auch für Deutschland eine Deutschland-App hinbekommen. Das würde für viele es so viel leichter machen. Ja? Man kann ja auch seinen Urlaub online buchen. Warum kann man nicht alles in diesem Land, auch wenn es den Staat betrifft, online schnell in einer App machen?
Was noch ein bisschen unkonkret war, sind halt, wo das Geld herkommen soll, weil es alle Modernisierungen, die Sie eben so angesprochen haben, da wird gesagt, das sind dreistellige Milliardenbeträge, 600 Milliarden etwa, sagt das Institut der Deutschen Wirtschaft, werden gebraucht. Der Deutschlandfonds, den Sie angesprochen haben, wie soll denn der gefüttert werden? Ich glaube, die SPD sagt zumindest, dass man mit 100 Milliarden erstmal starten sollte. Von den Grünen habe ich da keine Zahl gefunden. Oder habe ich sie überlesen?
Nein, für uns ist die Aufgabe, dass wir mit Blick auf unseren Haushalt einmal schauen, wo es Effizienzen gibt und wo man auch sparen kann. Das ist ja immer die erste Aufgabe, zu überprüfen, ob alles, was man finanziert, noch nötig ist. Und die zweite Aufgabe ist dann zu schauen, ob man im Zweifel noch mehr Einnahmen generieren kann. Aber vor allen Dingen, und darum geht es bei dem Deutschlandfonds, dass wir den Sanierungsstau, der hier über viele, viele Jahre sich aufgestaut hat, dass wir den jetzt einmal kreditfinanziert auch wieder abarbeiten. arbeiten, weil die Kosten im Land, ja, also man fährt durch Baden-Württemberg und man sieht es ja, wenn die Neckarschleusen nicht saniert sind, wenn die Schulen so sind, dass man eigentlich ungern aufs Klo geht, ja, also wenn wir einfach ein nicht saniertes Land haben, dann hat es sehr hohe Kosten für unsere Wirtschaft und für unsere Zukunft. Und deswegen wollen wir dafür jetzt einmal Kredite aufnehmen, den Kommunen damit helfen, dass sie hier wieder die nötigen Aufgaben auch tätigen können. Das bedeutet nicht, dass wir die Schuldenbremse komplett abschaffen wollen. Im Gegenteil, die ist richtig und wichtig. Aber dass wir sie so reformieren wollen, dass unser Land wieder auf Vordermann kommt.
Auf Seite 126 von 160 Seiten im grünen Wahlprogramm, ich habe es mir extra rausgeschrieben, dreht es sich um Migration, also eigentlich recht weit hinten. Nach den Anschlägen von München, Aschaffenburg, Magdeburg, aber ein Thema mit hohem Gesprächs- und Diskussionswert. Ist das für Sie nachvollziehbar, dass das Thema diesen Raum dann auch im Wahlkampf eingenommen hat?
Es ist offensichtlich ein sehr wichtiges Thema und uns geht es darum, Humanität und Ordnung in Einklang zu bringen. Es geht uns um die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, um die Sicherheit vor Gefährdern, vor Verbrechern und andererseits die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund, vor Diskriminierung und vor Rassismus. Und diese Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger, die steht für uns im Vordergrund, damit wir eben eine offene Gesellschaft bleiben, aber auch eine sichere sind.
Wie einig sind Sie sich denn bei den Grünen in Sachen Migration? Also es gibt ja einen 10-Punkte-Plan von Robert Habeck, da heißt es, der sei entschärft worden. Es gab eine Formulierung, zu einer Sicherheitsoffensive gehören auch Schritte, die die irreguläre Migration weiter reduzieren und begrenzen. Und die Grüne Jugend hat sich dann halt ja auch nochmal zu Wort gemeldet mit einem Papier und dem Titel Humanität durch Sozialstaat. Ist das, sind alle auf Kurs?
Wir haben eine grüne Jugend, die ihre Position vertritt und ehrlich gesagt sind mir diese Kritiker lieber, als wenn ich sehe, wenn bei der CDU Holocaust-Überlebende austreten, Michelle Friedman austritt und die ehemalige Kanzlerin den Kurs kritisiert. Da bin ich ganz froh, dass wir sehr geschlossen sind.
Die Wellen, die sowas dann allerdings trotzdem medial schlägt, die lassen sich ja dann nicht so immer einfangen. Wie geht man denn intern damit um? Setzt man sich an den Tisch mit der grünen Jugend und diskutiert das aus oder sind da nur Papiere im Umlauf?
Nein, natürlich wird auch diskutiert, vor allen Dingen auf Parteitagen. Dort werden mit Mehrheiten ein Programm beschlossen. In dem Programm steht eindeutig drin, dass wir eben den Anspruch haben, Humanität und Ordnung zusammenzubringen. Was bedeutet, dass wir jene, die hier sind, gut integrieren, schnell in Arbeit bringen, dass wir ihnen ermöglichen, hier wirklich gut anzukommen, die Sprache zu lernen. Und dass es aber natürlich auch so ist, dass wenn Menschen hier unser Land gefährden wollen, unserem Land nichts Gutes wollen, dass sie dann auch wieder konsequent gehen müssen.
Haben wir denn eher ein Migrationsproblem oder ein Integrationsproblem?
Nee, wir brauchen ja Menschen, die zu uns kommen und mit anpacken. Es ist eindeutig so, dass wir hier viele helfende Hände brauchen in der Pflege. Ich war neulich in einer Pflegeeinrichtung, auch bei mir, wo ganz klar ist, wenn nicht mehr Menschen auch mit anpacken, ja, dann wird es schwierig, alle zu pflegen, die jetzt älter werden und ein gutes Recht darauf haben, gut gepflegt zu werden. Und gleichzeitig geht es natürlich darum, dass dann auch die Integration klappt. Und das leichteste, der beste Weg ist über die Arbeit. Und deswegen bin ich auch sehr froh darüber, dass wir es ermöglicht haben, dass Geflüchtete, wenn sie zu uns kommen, auch arbeiten dürfen. Da gab es viele Arbeitsverbote. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Diejenigen, die gesagt haben, ihr dürft nicht arbeiten, haben gleichzeitig dann gesagt, die liegen dem Staat nur auf der Tasche. Und deswegen haben wir gesagt, es muss möglich sein, für die sofort zu arbeiten, damit sie anpacken können, ihr eigenes Geld verdienen können und eben darüber sich auch integrieren können.
Der springende Punkt ist ja oftmals auch die irreguläre Migration. Menschen, die halt eigentlich keine Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland haben. Wie wollen Sie dem entgegenwirken?
Na, das Erstes übrigens, dass wir wirklich auch schauen müssen, dass wir in den Ländern die Gründe für die Flucht auch wieder stärker in den Fokus nehmen müssen, sie bekämpfen müssen und dann legale Möglichkeiten geben zur Einwanderung bei uns, um eine Ausbildung zu machen, ein Studium zu beginnen oder zu arbeiten. Deswegen sind wir starke Verfechter von Migrationspartnerschaften, indem wir, wie das erfolgreich übrigens Baden-Württemberg mit den Westbalkanstaaten gemacht hat, sagt, hier gibt's einen legalen Weg zu kommen. Ihr lernt vor Ort die Sprache, ihr fangt eine Ausbildung an und dann seid ihr herzlich willkommen bei uns. Und es zeigt sich eben, dass wenn Menschen die Möglichkeit haben, nicht über das gefährliche Mittelmeer zu müssen, wenn sie nicht durch das grausame Libyen müssen, dass sie dann natürlich auch den legalen Weg nehmen. Das ist einer unserer großen Ansätze. Und der zweite ist eine europäische Asyl- und Migrationspolitik, wo wir eben sagen, als Europa müssen wir gemeinsam damit umgehen. Es ist eine gemeinsame Herausforderung. Dort haben wir zum Glück eine Reform erreicht, die stärker auch die Verfahren an den Außengrenzen direkt stattfinden lässt und dafür eine Solidarität innerhalb der EU ermöglicht.
Dieser Punkt, die deutsche Sprache zu lernen, das ist ja dann sozusagen schon der nächste, wenn halt die Menschen im Land sind. Aber es geht ja dann halt auch die Diskussion los, dass man die Grenzen sichern sollte, die Menschen direkt abweisen sollte an der Grenze, wenn sie halt eben keine Erlaubnis haben für Deutschland.
Ja, die Sprachlerne kann auch schon vor Ort anfangen, in dem Land, wo sie herkommen. Ich war gestern bei einem Unternehmen, was eine Ausbildungspartnerschaft mit Usbekistan hat. Mhm. Die jungen Menschen dort vor Ort lernen Deutsch, kommen dann zu uns und machen die Ausbildung als Kraftwerkfahrer zum Beispiel. Wird gerade händeringend gesucht. Die lernen das vor Ort schon und kommen dann zu uns, lernen das Unternehmen kennen. Und das ist sehr, wirklich sehr, sehr erfolgreich. Deswegen geht es nicht nur darum, bei uns das Deutsch zu lernen, sondern auch durchaus schon vor Ort. Und natürlich ist die Aufgabe, dass an den Grenzen wir wissen, wer kommt, dass sie registriert werden, dass auch kontrolliert wird, wer Zugang hat. Das ist ja klar, dass man wissen muss, wer in unserem Land ist.
Kurze Frage zum Schluss. Hat Deutschland zum jetzigen Zeitpunkt zu viele geflüchtete Menschen im Land?
Es ist eine große Aufgabe. Wir sehen, dass unsere Kommunen auch immer wieder an der Grenze dessen sind, was sie leisten können. Deswegen brauchen sie die Unterstützung. Wir haben auch Maßnahmen ergriffen und deswegen ist im Jahr 2024 übrigens die Zahl der Geflüchteten, also der neuen zu uns kommenden, die Anträge stellen, um ein Drittel gesunken im Vergleich zum Vorjahr.
Die Ukraine diplomatisch, finanziell, humanitär und militärisch unterstützen, das wollen die Grünen. Die Bundesvorsitzende Franziska Brandner ist weiter zu Gast in SWR1 Leute. Wenn ich den Punkt militärisch rauspicke, wie weit wollen Sie da gehen? In der Diskussion sind weiterhin Taurus-Marschflugkörper, die wären mit einem Kanzler Habeck kein Problem, hat er mal gesagt. Was ist mit deutschen Soldaten im Kriegsgebiet?
Nein, das ist ja gar nicht die Debatte, die sich stellt. Natürlich werden in diese Kriegssituation keine deutschen Soldaten geschickt. Aber ich möchte trotzdem noch mal kurz darauf eingehen, was die aktuelle Lage der Ukraine ist. Die Ukraine wurde angegriffen aufs Grausamste durch Putin. Seither wird die zivile Infrastruktur, Krankenhäuser, Schulen, Energieversorgung attackiert, zerstört. Und es ist immer wieder wichtig, daran zu erinnern, dass die Ukraine ursprünglich einmal Nuklearwaffen, Atomwaffen hatte, auf diese verzichtet hatte, unter der Garantie auch Russlands seine Souveränität als Land zu garantieren und zu sichern. Das ist der Hintergrund. Ja, man hat der Ukraine zugesichert gehabt, du wirst dein Territorium, deine Souveränität behalten können. Und daraufhin hat die Ukraine auf die Atomwaffen verzichtet. Leider ist es jetzt anders gekommen. Diese Versprechen wurden gebrochen. Und deswegen kämpft die Ukraine seither für ihre Souveränität, für ihre Freiheit, aber auch für unsere europäische Friedensordnung. Ich komme aus der Grenzregion, aus Neuenburg am Rhein. Eine Region, die häufiger gewechselt hat zwischen Deutschland und Frankreich und schmerzhaft hat spüren müssen, was es bedeutet, wenn Grenzen gewalttätig verschoben werden. Dass darunter die Menschen vor Ort leiden, wirklich furchtbare Verbrechen ja auch stattgefunden haben. Und dass zum Glück nach 45 man gesagt hat, wir verschieben nicht mehr mit Gewalt Grenzen in Europa. Das ist die europäische Friedensordnung. Und das ist das, was Wladimir Putin nicht nur aufs Spiel setzt, sondern was er zerstören möchte. Und das Tragische ist jetzt, dass sich der neue amerikanische Präsident Trump auf die Seite Putins stellt und nicht mehr auf die Seite der Ukraine und der Europäer. Und umso mehr müssen wir als Europäer gemeinsam stark sein, um hier unsere Friedensordnung zu verteidigen.
Was heißt denn bei dem Status quo, den wir jetzt gerade haben, wenn Sie sagen, wir wollen militärisch die Ukraine unterstützen? Bis wie weit gehen Sie da tatsächlich?
Nee, es kommt ja darauf an, was auch in der Ukraine natürlich gerade aktuell die Herausforderung ist. Und wir haben die Ukraine immer unterstützt mit auch Abwehrmöglichkeiten. Ja? Also die müssen sich vorstellen, es kommen die Raketen aus Russland und zerstören die Energieinfrastruktur. Es ist gerade auch sehr kalt in vielen Regionen, weil die Energieversorgung nicht funktioniert. Krankenhäuser werden zerstört. Und dann ist die Frage, wie man das verhindert, dass diese Raketen überhaupt losfliegen. Und das ist die Aufgabe, die wir jetzt haben. Aber ich denke, das Wichtigste in dieser Phase ist dafür zu sorgen, dass die Ukraine überhaupt am Verhandlungstisch sitzt, dass Europa am Verhandlungstisch sitzt und dass nicht Putin und Trump über die Köpfe der Ukrainer, über die Köpfe Europas hinweg einen sogenannten Frieden, der ja keiner sein wird, verhandeln. Und das Vorhaben von Trump und Putin, Putin kriegt die Gebiete, Trump kriegt die Rohstoffe und wir zahlen am Ende die Zeche, das kann es nicht sein. Und das ist gerade die Debatte, um die es aktuell in Europa geht.
Aber dieser Verhandlungstisch, der ja wirklich dringend notwendig wäre, wie könnte der sich denn bilden, wenn wir, wie Sie gerade gesagt haben, schon deutlich gemacht haben, die USA setzen momentan eher auf einen Alleingang, Russland will Europa gar nicht dabei haben. Wie kommt man da zusammen?
Wir sind von Anfang an hinter diplomatischen Bemühungen und für Verhandlungen gewesen, mit der Bedingung, dass die Ukraine mit dabei ist und nicht über ihren Kopf hinweg verhandelt wird. Das ist auch weiterhin das, was wir einfordern. Und dafür tun sich ja jetzt gerade die Europäer zusammen unter oder bei Einladung von Präsident Macron, der klar gesagt hat, wir als Europäer werden jetzt die Schritte unternehmen. Das ist eine klare, stärkere auch Finanzierung unserer eigenen Verteidigungsfähigkeit, der Unterstützung der Ukraine, wenn die amerikanische wegfällt, um überhaupt ein Wort mitreden zu können, um relevant zu sein in diesen Debatten. Und dafür müssen wir jetzt als Europäer wirklich sehr schnell zusammen handlungsfähig sein, weil ansonsten wird einfach Putin und Trump Europa hier auch mit zerstören.
Sind die Grünen, das habe ich mich gefragt, in den letzten Jahren eigentlich noch eine Friedenspartei?
Ja, unbedingt. Also wenn sie Abrüstung wollen jemals wieder, dass irgendein Land in dieser Welt bereit ist, auf Atomwaffen zu verzichten, dann darf die Ukraine nicht verlieren. Es wird sich doch kein Land mehr freiwillig darauf einlassen, seine Atomwaffen abzugeben, wenn das einzige Beispiel von einem Land, was das jemals gemacht hat, dazu geführt hat, dass das Land zerstört ist und nicht mehr existiert. Und deswegen, wenn man es ernst meint, mit einer Vision ohne Waffen, mit einer Vision, in der die Menschen friedlich miteinander leben, dann darf ein so furchtbarer, brutaler Angriff sich nicht rechnen und auszahlen für denjenigen, der es getan hat.
Von einer Vision ohne Waffen sind wir allerdings dann noch sehr, sehr, sehr weit entfernt.
Ich halte daran fest, aber aktuell ist es jetzt die Aufgabe, jene in Schranken zu weisen, die glauben, dass es nur noch um das Recht des Stärkeren geht, die nicht mehr an Souveränität von Staaten glauben, sondern nur noch an Einflusssphären. Das ist das, was wir wieder erleben. Damit hat Europa sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht.
Ein neuer Sheriff ist in der Stadt. Mit diesen Worten hat US-Vizepräsident J.D. Vance seinen Vorgesetzten Donald Trump auf der Münchner Sicherheitskonferenz zuletzt beschrieben. S-Fans Leute geht weiter mit der grünen Politikerin Franziska Brandner. Und dieser neue Sheriff, um im Western-Jargon zu bleiben, der schießt auch ziemlich scharf. Sie allerdings auch mit einer gewissen Schärfe zurück, wie mir aufgefallen ist. Sie haben das Auftreten der US-Regierung als chaotisch bezeichnet. Warum? Woran machen Sie es fest?
Es ist erschreckend und gefährlich, was die neue US-Administration unter Präsident Trump auch gerade wirklich macht. Nicht nur zu Europa, sondern auch im Nahen Osten. Das ist ja wirklich sehr herausfordernd, um es diplomatisch auszudrücken. Und wir sehen einerseits eben auch, dass der Beauftragte für die Ukraine, Kellogg, wieder was anderes sagt als der Verteidigungsminister, als der Vizepräsident. Und man eben nicht so wirklich sieht, was der Plan von Präsident Trump ist. Ja, er will mit Putin verhandeln und nimmt erstmal alles vom Tisch, was als Verhandlungsmöglichkeiten auch da liegen könnten. Also er sagt von Anfang an keine NATO-Perspektive mehr. Er sagt von Anfang an, die Territorien gehören in Zukunft Russland. Und dann sagt er auch noch, der Präsident Zelensky ist ein Diktator, was ja und hätte keine Zustimmung mehr in der Ukraine, was einfach wirklich gelogen ist. Es gibt Umfragen in der Ukraine, ist nämlich im Gegensatz zu Russland ein Land, in dem die Menschen reden können, offen sprechen können, in dem es Umfragen gibt, die eindeutig das Gegenteil sagen. Und das ist das Erschreckende und Gefährliche daran, dass der Präsident Trump sich gegen die Ukraine, gegen Europa stellt. Und das ist das erste Mal seit 1945. Und das ist eine Zäsur, die, wenn der Größe, glaube ich, noch gar nicht richtig alle erfassen können, die aber fundamentale Änderungen für Europa bedeuten.
Wenn sich die Vorgehensweise von Donald Trump nicht zu 100% lesen lässt, wie Sie deutlich machen, was ist denn dann die USA momentan? Eine Gefahr für Europa?
Aktuell ist es so. Und eine Macht, die auch innerhalb Europas ja die Kräfte stützt, wie bei uns zum Beispiel die AfD, die Europa zerstören wollen, die Deutschland schwächen wollen. Und das sind ja absurde Vorwürfe. In München hat J.D. Vance gesagt, in Europa dürfte man nicht mehr sagen, was man will. Und gleichzeitig hat Trump in den USA das Kennedy Center, ja, das große Kulturzentrum in Washington, unter seine Macht genommen. Müssen Sie mal vorstellen, Sie haben ein Konzert gebucht und eine Aufführung, Theaterstück. Und dann wollen sie hingehen, da wird ihnen gesagt, hat Präsident Trump abgesetzt. Das wird jetzt nicht mehr aufgeführt. Das ist ja die Realität in den USA gerade. Ein massiver Eingriff in die Kulturfreiheit, in das, was dort in dem Land passiert. Und gleichzeitig wirft man uns das hier vor. Das ist einfach eine Umdrehung der Tatsachen und eben sehr erschreckend. Ich glaube, es geht auch nicht nur gegen die liberale Demokratie. Es geht um sehr viel Geld und Macht. Es geht um die Tech-Oligarchen von Musk und Co., die gerne auch ihre Macht in Europa ausbauen und erhalten wollen. Da geht es um viel Geld, um viel Einfluss. Und natürlich hat Musk gar kein Interesse daran, dass europäisches Recht für ihn auch gilt. Umso mehr müssen wir es jetzt endlich durchsetzen.
Und deshalb gab es von Ihnen den markanten Satz, jetzt ist es Zeit für ein starkes Europa. Zugegeben, der ist jetzt nicht ganz neu, der Satz. Aber warum sind Sie zuversichtlich, dass es diesmal klappen sollte, klappen müsste?
Der ist nicht ganz neu. Ich plädiere auch übrigens für eine europäische stärkere Selbstbehauptung schon seit vielen, vielen Jahren. Und das ärgert mich immer wieder, wenn wir in Deutschland auch nicht bereit sind, dafür die nötigen Schritte zu gehen, weil wir am Ende den Preis dafür zahlen. Und was es bedeutet, ist, dass wir eben wirklich jetzt auch Geld in die Hand nehmen für unsere Verteidigungsfähigkeit, aber auch für unsere Wirtschaft, für die neuen Technologien, dass wir einen Airbus im Digitalen aufbauen. Ja, so wie man früher gesehen hat, da gab es keinen Gegner mehr von Boeing, da hat man Deutsche und Franzosen, die Unternehmen, die es gab, hat man zusammengebracht, hat gesagt, mach daraus eins. Und daraus ist Airbus entstanden. Das Gleiche brauchen wir jetzt auch im Digitalen, dass man sagt, das, was wir haben, das bündeln wir, machen es stark, bringen es nach vorne. Und warum ich glaube, dass wir da vielleicht jetzt eine Chance haben, um da hinzukommen, ist, dass wir alle gerade sehen, dass wir ansonsten einfach nur noch Spielball von anderen Mächten sind und hier gar nichts mehr zu sagen haben. Und dass es genügend auch Regierungschefs gibt, die bereit sind, diesen Schritt zu tun. Von den Balten, den Skandinaviern, in den Niederlanden, Frankreich. Einfach viel passiert gerade. Und was die deutsche Regierung sein wird, darüber entscheiden ja am Sonntag die Bürgerinnen und Bürger. Und ich hoffe, dass sie eine klar, konsequent europäische Kraft wählen.
Und starkes Europa mit Deutschland, mit einem starken Europa, was vorangeht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die Ukraine nochmal uns anschauen, da geht die Initiative eher von Frankreich aus. Ist das für ein starkes Europa, egal wer da sozusagen den Stift in der Hand hält?
Also ich würde mir wünschen, dass es immer deutsch, französisch, polnisch ist, dass wir eben in den letzten Jahren leider gesehen haben, dass Olaf Scholz jetzt auch nicht der allergrößte Europäer war, der sich da immer an starker Stelle eingebracht hat für Europa, der nicht derjenige war, der diese führende Rolle aber in einer dienenden Funktion nicht ausgeübt hat für Deutschland. Das war so und ist immer noch der Fall. Andererseits muss man sagen, dass Präsident Macron auch immer wieder den Fehler beginnt, dass er nicht die kleinen Kräfte auch einlädt. Also nicht die baltischen Staaten, Litauen oder Finnland, das war die längste Grenze mit Russland hat. Und ich denke, das ist eigentlich immer die Stärke Deutschlands gewesen, die Großen und die Kleinen zusammenzubringen an einem Tisch, daraus was gemeinsam Neues zu machen. Vielleicht gehen nicht alle dabei mit, vielleicht sagt Orban, ich will lieber bei Putin sein, dann soll er es. Und dafür gucken, ob Großbritannien noch mitmacht. Und man dadurch jetzt diejenigen zusammenbringt, die bereit sind, nach vorne zu gehen. So ist Europa übrigens immer nach vorne gekommen.
Der nächste Blick ins grüne Wahlprogramm jetzt in SWRs Leute mit der Bundesvorsitzenden Franziska Brandner. In der Version mit leichter Sprache steht, die Menschen sollen sich Wohnen, Essen, Freizeit leisten können. Das Leben ist teuer geworden, besonders das Wohnen. Das stimmt. Und als Lösungen geben Sie etwa an, dafür stoppen wir Mieterhöhungen, wir unterstützen den sozialen Wohnungsbau. Das ist der Ampelregierung, der Sie ja dann auch angehörten, ja auch nicht so richtig gelungen. Also allein Sozialwohnungen wurden 100.000 Stück pro Jahr versprochen. Es waren dann am Ende 23.000. Haben Sie jetzt einen deutlich besseren Plan?
Wir bleiben dabei, dass das Wohnen und das Leben in seinen eigenen vier Wänden ein Grundrecht ist und dass jeder in diesem Land sich das auch leisten können muss, dass man sich leisten können muss, auszuziehen von zu Hause, seine eigene Wohnung zu haben. Und wir haben den Zweiklang, das ist richtig. Wir wollen die Mietpreisentwicklung, die ja in manchen Regionen, auch Baden-Württemberg, sehr stark nach oben geht, auch bremsen. Und zweitens wollen wir das Bauen billiger machen, weil am Ende geht es darum, dass Bauen billiger wird. Nur dann können wir auch mehr in unserem Land an neuen Möglichkeiten sehen. Und wenn ich über die Mietpreisbremse rede, ja, ist es leider nicht gelungen, in den letzten Tagen und Wochen diese noch zu verlängern, die Mietpreisbremse für ab 25, also die gilt jetzt noch in 25, danach aber nicht mehr. Und ich kann Ihnen sagen, wenn die nicht verlängert wird, das werden wir in Regionen, egal ob das Stuttgart oder Heidelberg oder Freiburg ist, das werden wir dort stark zu spüren bekommen. Es ist die Möglichkeit, die wir dadurch haben, den Anstieg zumindest zu dämpfen, nicht weiter immer nach oben fahren zu lassen. Und das steht jetzt auf dem Spiel. Wir sind dafür, sie zu verlängern und auch Schlupflöcher zu schließen. Das ist für uns dringend nötig. Und gleichzeitig wissen wir auch, wir müssen das Bauen billiger machen. Da geht es um Vorschriften, die man auch wieder abschaffen kann. Viel passiert davon übrigens auf Landesebene. Es geht darum, dass wir serieller bauen, dass wir auch, wir Grüne zum Beispiel, die Bausparverträge noch leichter und attraktiver machen wollen, damit Menschen sich auch Wohneigentum leisten können.
Ihre Bilanz, mit der Sie sozusagen jetzt aus der Regierungszeit rausgehen, die kann Sie ja nicht glücklich machen. Also wenn der Deutsche Städtetag sagt, es fehlen 800.000 Wohnungen, dann ist das ja sozusagen auch ein Versäumnis Ihrerseits.
Ja, wir hatten nicht das Bauministerium inne, das war Frau Geiwitz.
Das ist aber natürlich eine Regierung.
Ja, aber es war eine Frage immer der Finanzierbarkeit. Sie wissen, am Ende ist die Regierung ja auch an den am Haushalt gescheitert. Wir hatten uns immer dafür eingesetzt, dass es eine ausreichende Finanzierung von sozialem Wohnungsbau gibt, dass man das auch stärker voranbringt. Aber man muss auch dazu sagen, dass unserer Meinung nach eben der Impuls auch gefehlt hat, dass wir das Bauen an sich billiger machen. Wir aus unserem Wirtschaftsministerium heraus hatten zum Beispiel serielles Bauen, serielles Sanieren auch stärker noch in den Fokus genommen, weil wir wirklich auch dafür sorgen müssen, dass es wieder billiger wird. Und wir haben viele Programme auf den Weg gebracht, auch zum Sanieren, weil wir ja Bestand haben, der nicht mehr wirklich gut bewohnbar ist, saniert gehört und auch das mit finanziellen Geldern hinterlegt. Und ja, das Paket an sich muss größer werden, damit wir am Ende wirklich in Deutschland alle genügend Wohnraum haben.
Es gibt ja vielleicht auch ganz neue Ideen, die man angehen könnte, dass Büroräume umgebaut werden könnten zu Wohnraum. Ja. Diese Überlegung gibt's auch?
Ja, die ist bei uns auch drin. Also, dass man auch damit flexibler umgehen kann, in Gewerbegebieten eine Umnutzung, eine Teilnutzung zu machen. Absolut. Wir müssen einfach viel kreativer und flexibler werden. Und das ist ja Teil des billiger machen oder attraktiver machen, eindeutig. Da entsteht auch viel vor Ort. Und wenn ich Baden-Württemberg übrigens loben darf, die Landesregierung geht gerade viele der Vorgaben an, die Bauen teuer machen, die landespolitisch festgelegt werden, und sieben da gerade aus.
Attraktiver machen, das Bauen, das nehme ich gleich mal auf, weil in dieser Woche saß halt auch hier in S-Ferns Leute CDU-Mann Thorsten Frey und der meinte, dass es weniger Regulierung und mehr Anreize braucht für den Wohnungsbau. Was hätten Sie ihm anzubieten?
Na, ihr wisst, bei der weniger Regulierung habe ich ja gerade unsere grün-schwarze Landesregierung hier gelobt. Genau. Viele der Vorgaben sind Landesvorgaben, muss man fairerweise sagen. Und was wir jetzt gerade sehen, ist, dass einzelne Bundesländer vorangehen, Hamburg, Niedersachsen, Baden-Württemberg. Und die Gefahr natürlich besteht, dass wir am Ende einen Flickenteppich in Deutschland haben, wo in jedem Land irgendwie andere Regeln gelten. Deswegen ist unser Vorschlag, dass wir das zusammenbringen, mit den Bundesländern wirklich durchgehen, welche Vorgaben sind noch nötig, welche nicht. Mit den Bundesländern, das geht ohne die nicht. Und da bin ich auch froh darüber, wenn dann jede schwarz mitregierte Landesregierung mitmacht.
Sie wollen auch bis 2030, also schon in 5 Jahren, Obdach und Wohnungslosigkeit überwunden haben. Das ist auch ein hehres Ziel.
Das ist eine Frage, ob man wirklich bereit ist, dafür auch Mittel in die Hand zu nehmen. Ich finde es unerträglich, dass wir auch in Baden-Württemberg Familien haben mit ihren Kindern, die in Autos leben. Und aus diesem Auto heraus die Kinder zum Beispiel in die Schule auch gehen. Das ist für ein reiches Land wie Baden-Württemberg wirklich nicht akzeptabel. Und das ist die Aufgabe von uns, dass wir einerseits dort Wohnraum akut zur Verfügung stellen und den Menschen auch wirklich dann wieder helfen, ihren Weg in eine stabile Wohnsituation zu finden, in ein stabiles Arbeitsleben. Das finde ich eine wirklich der Prioritäten für uns im Land, in den Kommunen, aber auch auf der Bundesebene.
Lassen Sie uns über das Thema Energie reden. Wir haben Strom grün gemacht, sagen Sie. Jetzt machen wir ihn für alle günstig. Eine Familie spart im Schnitt 400 Euro pro Jahr, habe ich mir rausgeschrieben bei Ihnen. Wie gehen Sie das an?
Genau, es ist uns sehr wichtig, dass wir in Deutschland günstige und sichere und saubere Energie haben. Das ist unser Ziel. Unser Vorschlag ist, dass wir den Kostentreiber, der heute noch die Energie auch teurer macht, das sind die Netzentgelte, dass wir den eben senken, massiv senken und die Stromsteuer aufs absolute Minimum senken. Und damit können wir eine vierköpfige Familie um 400, 450 Euro im Jahr entlasten. Ich möchte kurz daran erinnern, wo wir 2021 standen, als wir in das Wirtschaftsministerium eingezogen sind, waren die deutschen Gasspeicher leer, die Gazprom-Speicher, die 2014, da hatte Putin schon die Krim besetzt, an das russische Gazprom verkauft wurden. Und Putin hatte die Speicher leer speichern lassen. Im Dezember kam schon so gut wie kein Gas mehr. Wir mussten die ersten Unternehmen im Dezember 21 retten. Und dann haben wir in dieser Krisensituation, als dann Putin de facto den Gasfluss gestoppt hat, ganz schnell umgeschaltet auf LNG-Gas. Und wir haben die Erneuerbaren ausgebaut in einem rasanten Tempo, sodass wir heute bei über 60% liegen. Und die Gestehungskosten der Erneuerbaren, die sind extrem günstig. So günstig kriegen sie keine andere Energie. Das Einzige, was jetzt noch den Kostentreiber gibt, ist der Transport der Energie. Von Norden zu uns in den Süden und von A nach B. Da wurden über Jahre viele, viele Netze geplant, ohne dass man wirklich sich überlegt hat, wer die eigentlich zahlt. Und der aktuelle Vorschlag, oder besser das, was greift, was die Vorgängerregierungen vorgesehen haben, ist, dass die ersten Kunden das zahlen durch die Netzentgelte. Und wir sagen, wir möchten das strecken. Das ist übrigens in Deutschland auch nie anders gemacht worden. Ja, das deutsche Bahnnetz haben nicht die ersten Bahnfahrer gezahlt oder in der Kommune das Abwassernetz haben nicht die ersten Klogänger gezahlt. Das wurde immer über mehrere Generationen gestreckt. Das wollen wir bei den Netzkosten jetzt auch machen und dadurch können wir dauerhaft die Energie günstig halten. Und das Geld, was sonst, wenn man fossil Gas einkauft, geht das Geld ja nach draußen. Unser Geld wird ja dann an Putin gegeben oder an andere Länder, dass wir das Geld bei uns halten und dadurch selber reicher bleiben.
Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass Deutschland im vergangenen Jahr dreimal so viel Atomstrom aus dem Ausland importiert hat, noch im Vergleich zu vor 10 Jahren. Da schütteln Sie den Kopf.
Der Anteil ist sehr gering, den wir, also muss ich ja mal anschauen,
denn insgesamt, 4%.
Insgesamt ist es ein Import von 4% und daran ist der Atomstrom noch mal geringer, ja. Wir leben in einem europäischen Energiemarkt. Das ist auch gut so, dass immer der Strom, wo er gerade am billigsten ist, dann auch genutzt werden kann. Also in Norddeutschland, wenn gerade in Dänemark besonders günstig Windenergie produziert wird, dann wird die auch in Deutschland genutzt und macht dadurch unseren Strom günstiger. Und dann gibt es Phasen, in denen wir viel exportieren nach Frankreich, um dort zu unterstützen. Dann gibt es Momente, wo aus Frankreich Strom kommt, aber insgesamt sehr geringer Anteil. Und ich bin froh darüber, dass wir den europäischen Energiemarkt haben. Es wäre absurd, wenn wir das an den Grenzen jeweils immer kontrollieren würden, sondern dass der Markt gemeinsam fließt und dadurch wir immer die gerade günstigste Energie haben.
Stand jetzt hat aber Deutschland, glaube ich, europaweit mit den höchsten Strompreis, 41 Cent pro Kilowattstunde. Der europäische Mittelwert liegt bei 21 Cent pro Kilowattstunde. Wie nähern wir uns denn da am besten an?
Wir sind zum Glück wieder bei Neuverträgen auf dem Preislevel von 2019, also vor Krisenniveau. Aber auch schon vor der Krise hatten wir in Deutschland Energiepreise, die höher waren als in anderen Ländern. Und deswegen geht es jetzt darum, den Vorteil der Erneuerbaren, die ja sehr günstig sind in der Gestehung, wirklich nutzbar zu machen, indem man den Teil der Energiekosten, der eben noch teuer ist, die Netzentgelte entsprechend senkt und die Stromsteuer wirklich jetzt aufs Minimum runternimmt. Dadurch können wir dann auch bei uns wieder wettbewerbsfähige Energiepreise haben, sowohl für die Unternehmen, aber eben auch für die, die zu Hause heizen, die den Strom nutzen, ja, damit es hell ist und dadurch eben auch Familien stark entlasten.
Ja, aber ganz konkret, was für ein Kilowattpreis wäre es dann sozusagen mit den Grünen?
Naja, das geht dann um die Cents natürlich runter, die Netzentgelte runtergeht. Wenn man die Stromsteuer senkt, kann man auf einen 0,5% Level runterkommen. Das wären wirklich viele große Summen insgesamt, die das Land entlasten würde. Und wir sind da eindeutig der Meinung. Wir haben übrigens auch gesehen, dass andere Parteien sich dem jetzt angeschlossen haben.
Gibt gleich dazu auch noch eine Frage, bevor wir später noch intensiv auf Hörerfragen eingehen. Matthias Bechler aus Schelklingen-Ingstetten hat gefragt, Rohstoffholz als fast CO2-neutraler Brennstoff für Gebäude. Ist das eine Sache, die Sie unterstützen?
Ja, es gibt in vielen Regionen, auch in Baden-Württemberg, kommunale Wälder zum Beispiel, wo auch Holz dann zur Verfügung steht. Da macht das total Sinn, wenn man Holzhackschnitzelanlagen hat etc., wenn die kommunal genutzt werden. Das ist ein guter Ansatz und von daher wird er auch weiter ja, als gefördert als eine der Technologien, die uns helfen im Übergang.
Sandra Blobis aus Stuttgart, SWR1-Hörerin, hat sich gemeldet und schreibt, ich habe Angst. Ich habe Angst vor einem Weltkrieg, wenn man sieht, was Trump und Putin im Schilde führen, wenn zwei Atommächte sich zusammentun. Wieso haben auch die Grünen kein Rezept, das man uns Bürgern mal anhört und wirklich merkt, wir haben Angst. Wieso sollte man sich da zum Beispiel auf die Worte von den Grünen verlassen?
Ja, herzlichen Dank für die Frage. Ich glaube, Sie sprechen aus, was viele gerade umtreibt, mich übrigens auch. Es ist eine sehr beunruhigende Entwicklung durch die Wahl des Präsidenten Trump. Sie war vorher schon schwierig in Europa durch den Angriffskrieg von Putin. Und ich glaube, was für uns spricht, ist, dass wir seit Jahren diejenigen sind, die die Probleme ehrlich ansprechen, sehen. Wir haben aus der Opposition heraus vor einer zu großen Abhängigkeit von Putin gewarnt, haben immer gesagt, lasst uns realistisch auf seine Politik schauen, lasst uns Europa stärken, um hier gemeinsam reagieren zu können. Wir haben das in der Regierung gemacht, haben in einem rasanten Tempo es geschafft, uns unabhängig zu machen, uns weniger verletzlich zu machen. Und wir werden das auch in den kommenden Jahren gemeinsam schaffen, indem wir klar für eine europäische Antwort stehen und wissen, dass wir als Deutschland alleine in dieser Situation keinen Stich machen können, auch nicht unseren Frieden sichern können, sondern nur europäisch. Und Sie haben die Wahl zwischen einer Partei, die immer wieder Sicherheit gegen andere Dinge ausspielt, auf der anderen Seite eine Partei mit Herrn Merz, die sagt, wir wollen Europa stärken, aber als erste Tat ankündigt, Europarecht zu brechen und mit den Kräften im Bundestag zusammenzustimmen, die Putins Freunde sind, nämlich der AfD. Und da sind wir die klare Kraft, die für Europa steht.
Ist natürlich dann spannend, wenn es um Koalitionsbildungen geht, wie es dann zwischen Schwarz und Grün aussieht. Das bringt uns gleich zum nächsten Thema. Svenja aus Wiesloch hat geschrieben und spricht das Verhältnis der Grünen zur CSU an. Von deren Seite ist ein ordentliches Grünen-Bashing, wie sie es nennt, gibt. Und mit dieser Meinung ist sie nicht ganz alleine.
Merkens, guten Tag. Eine Frage an die Frau Brandner von den Grünen. Was halten Sie eigentlich von dem ständigen Störfeuer da aus Bayern, dass die Grünen nichts taugen und so weiter und so fort? Das kriege ich nicht auf die Reihe. Mit was hängt das zusammen? Vielen Dank, wenn Sie darauf eine Antwort geben könnten.
Frau Brandner, kriegen Sie das auf die Reihe?
Es ist manchmal schwer mit anzuschauen und das geht ja nicht so sehr um uns, sondern aus meiner Wahrnehmung um einen Machtkampf zwischen Markus Söder und Friedrich Merz. Markus Söder wäre gerne wieder selber Kanzlerkandidat geworden, hält sich, glaube ich, für den besseren Kandidaten, so wie er das auch gegenüber Armin Laschet schon getan hat. Und da geht es um deren Machtkampf. Und bei Herrn Söder weiß man ja auch nie, montags ist er gegen das Deutschland-Ticket, mittwochs wieder dafür. Also es ist ja auch immer wieder schwankend, was Herr Söder sagt. Aber ja, es ist eindeutig so, dass Herr Söder lieber die Grünen bekämpft als die AfD.
Ralf Meyer, SWR1-Hörer, hat sich gemeldet. Guten Tag. Meines Wissens wollte Deutschland kein russisches Erdgas mehr, um nicht den Krieg zu finanzieren. Nicht, dass Putin kein Gas mehr liefern wollte. Bitte um Aufklärung.
Es ist so, dass Putin uns den Gashahn abgedreht hat und wir zum Glück darauf vorbereitet waren. Und ja, es gab in der deutschen Debatte damals unter anderem von Friedrich Merz den Vorschlag, dass wir ein großes Gasembargo machen sollten, kein Gas aus Russland mehr importieren sollten. Für uns war das damals eine viel zu gefährliche Vision für unsere Wirtschaft. Wir haben gesagt, wir können nicht von heute auf morgen ohne Vorbereitung so einen Schritt tun. Deswegen haben wir den damals abgelehnt und auch konsequent abgelehnt. Ich bin sehr froh darüber, dass wir damals bei unserer Haltung waren, dass wir gesagt haben, wir machen weiter wie bisher, bereiten uns aber darauf vor, für den Fall, dass Putin den Gashahn abschaltet, was er dann ja auch getan hat.
Und Mitch hat sich gemeldet und schreibt, es wäre schön, wenn Frau Brandner genauso konkret sagen würde, woher das Geld für ihre Pläne genommen werden soll, wie das der Mann von der AfD gemacht hat, der diese Woche da war. Das war Markus Frohnmeier. Einnahmen erhöhen heißt ja wohl Steuern erhöhen, oder? Fragt er.
Ich habe vorhin skizziert, dass wir in unser Land, in unseren Job, in unseren Wohlstand investieren wollen, indem wir die Brücken sanieren, dafür sorgen, dass die Deutsche Bahn fährt und pünktlich ist und wir dafür in Deutschland Milliarden Investitionsbedarf haben. Der ADAC beziffert allein die für die Straßen und Brücken über 300 Milliarden. Deutsche Institut der Wirtschaft liegt bei nochmal doppelt so viel an Investitionskosten. Unserer Meinung nach brauchen wir dafür jetzt einen Deutschlandfonds, der Kredite aufnimmt, die dann jährlich in diese Investitionen gehen. Und das Wichtige daran ist auch, dass es eine Planbarkeit gibt, dass der Deutschlandfonds eben über mehrere Jahre, ein Jahrzehnt diesen Sanierungsstau angeht, weil dann können sich die Unternehmen darauf vorbereiten, die Leute einstellen, um dann die Straßen zu sanieren, die Kitas zu sanieren. Weil wenn man das immer Jahr für Jahr macht, einen Haushalt nach dem anderen, dann hat man am Jahresende auf einmal viel Geld, aber keinen mehr, der es wirklich umsetzen kann. Dann hat man keine Steigerung an sich, sondern nur eine Preissteigerung. Da wird es für alle teurer. Deswegen unser Vorschlag, Deutschlandfonds über 10 Jahre unsere Infrastruktur sanieren, in Jobs und Wohlstand wieder investieren.
Aber Deutschlandfonds ist natürlich auch so ein knackiges Schlagwort. Ist aber auch richtig, dass es eine verfassungsändernde Mehrheit im Bundestag dafür bräuchte, ja, die aktuell nicht in Sicht ist.
Wir brauchen dafür eine große Mehrheit, das stimmt, das ist der Fall und wir sind der festen Überzeugung, dass man dafür eben sich gemeinsam an einen Tisch setzen muss, vor allen Dingen mit den Kommunen und mit den Bundesländern, mit denen gemeinsam hier sagen muss, wir werden jetzt unser Land endlich wieder auf Vordermann bringen und wir wissen, dass die Kommunen auch am Limit sind, die schaffen das nicht mehr alleine und dass der Druck überall groß ist. Wir haben darauf eine Antwort und machen keine falschen Versprechen, aber ja, ist es Arbeit, muss man sich zusammenraufen, anpacken, darum geht's jetzt.
Machen, nicht meckern, ist Ihr Motto, glaube ich, ne?
Mein Motto ist immer machen und nicht meckern. Wir haben in der Regierung gezeigt, was wir können, ne? Beschleunigt, uns unabhängiger gemacht. Wir müssen jetzt noch viel mehr erleichtern, beschleunigen, das Leben bezahlbar machen, wieder investieren in unsere Digitalisierung. Und ich bin echt der festen Überzeugung, dass wir so viel Kraft in diesem Land haben. Wenn wir diese Kräfte freisetzen, dann wird uns alles auch wieder gelingen.
Franziska Brandner von den Grünen, danke fürs Kommen.
Ich danke Ihnen für die Möglichkeit.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.